Sie hören das Musikmagazin Taktlos auf Bayern 2, heute zum Thema ungeheuer teuer Luxusoper. Und wir sind mit einer ganzen Fülle von Vorurteilen konfrontiert worden. Da ist zum einen eben diese Luxusbehauptung gewesen. Sie wurde prima entkräftet von unseren Mitdiskutanten, von Gerhard Rode und dem Intendanten des Mainfrankentheaters Würzburg und der Leiterin des hiesigen Opernstudios. Nun wollen wir mal wegkommen von den Vorurteilen und versuchen, ein bisschen in die Zukunft zu gucken. Auch dieser Generationenunterschied oder dieses Interesse, unterschiedliche Interesse bei den Generationen scheint ja doch nicht so ganz zu ziehen. Was sich aber feststellen lässt, ist, dass überraschenderweise zeitgenössische Opern das ganz große Publikum nicht oder nur sehr selten finden. Woher kommt das? Gibt es da Vorstellungen? Gibt es Gründe, Gerhard Rode?
Das kann man so nicht sagen. Wenn man eine der wichtigsten Opern der letzten Jahre sieht, nämlich Lachenmanns Das Mädchen mit den Schwefelhölzern, das war, natürlich war die Premiere ausverkauft. Die zweite Aufführung hing ein bisschen durch, wie zweite Aufführung immer etwas durchhängt. Und dann gab es 4, 5, 6 völlig ausverkaufte Vorstellungen in Hamburg. Zum Schluss standen die Leute wie in Bayreuth vor dem Haus, suche Karte. Also natürlich kommt ein gewisser PR-Effekt dazu. Man spricht plötzlich darüber, die Zeitungen sind voll da irgendwie. Man sieht das arme Mädchen da mit den Streichhölzern leiden. Aber das ist das eine. Trotzdem, die Leute setzen sich 2, 2,5 Stunden dieser sehr anspruchsvollen Musik aus. Das kann man so nicht sagen, dass die da immer vor leeren Häusern spielen.
Nein. Also es gibt 2 Opern, denke ich, zeitgenössische Opern, die wirklich gezogen haben. Das war Zimmermanns Soldaten und eben das Mädchen mit den Schwefelhölzern.
Nein, das kann man ja nicht sagen. Man muss denn schon ein bisschen ausholen. Man muss eigentlich beim Wozzeck.
Holt aus!
Der Wozzeck ist heute ein Repertoirestück.
Wozzeck ist ein Repertoirestück. Lulu ist ein Repertoirestück. Denken Sie an den Lear von Reimann 1981, ist weltweit gespielt worden. Jetzt ein Werk, über das man bestimmt diskutieren kann, wo ich mich eines Geschmacksurteils auch gerne enthalte, wie Peter Ruzitzkas Celan. Ich war in der Uraufführung in Dresden, es ist in Mainz gemacht worden, es wird jetzt in der kommenden Spielzeit in Bremen gemacht werden und es gibt weitere Anfragen dafür. Also das können Sie so nicht sagen. Auch Werke, die vielleicht nicht ganz so avant la lettre sind von Hans-Werner Henze wie Der junge Lord, sind Repertoirestücke im Stadttheater an Häusern wie Würzburg oder so auf dem Spielplan.
Gelegentlich.
Und es gibt Nein. Nicht gelegentlich, das stimmt nicht, das ist ein Mythos. Wir machen jedes Jahr in Würzburg eine Uraufführung, gehen Sie in andere Häuser, schauen Sie sich an. Chemnitz macht eine Oetwösch-Erstaufführung, Chemnitz macht jetzt von Darf von der Opera North aus Leeds den Pinocchio, einfach nur um ein Beispiel zu nennen von einem Haus, was ich auch regelmäßig besuche. Und es gibt andere Häuser.
Genauso. Und diese Stücke werden dann 3, 4 Mal gespielt und dann sind sie weg vom Fenster.
Ja, nein, das ist die Struktur ist
okay.
Ganz anders.
Das ist so, erstens ist es so nicht, es sind Co-Produktionen. Chemnitz übernimmt die Produktion von der Opera North aus Leeds zum Beispiel. Das ist das eine Phänomen. Und zweitens, es ist ja auch nicht illegitim. Es ist doch überhaupt nicht illegitim, ein solches Werk aufzuführen. Ich muss sagen, es gibt diesen köstlichen Brief von Johann Georg Albrechtsberger, den Lehrer von Beethoven, an seinen Schüler Montré Cher Louis. Gestern bin ich in einem Konzerte gewesen, in dem nur Werke von Toten aufgeführt wurden. Ja, also das war also am Ende des 18. Jahrhunderts eine Kuriosität. Heute ist es ja umgekehrt. Wir sind ja im Leichenschauhaus.
Eben.
Frau Rabe, konnten Sie beobachten, dass mehr neue Oper gespielt wird? Gehen Sie in Ihrem Lehrplan drauf ein?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ein ganz fester Bestandteil bei uns, die neue Musik. Auch als das, was wir auch gerade gehört haben von der Veronika Pfaffenzeller, ist ein Abend gewesen mit modernen Kompositionen Italiens seit der 60er Jahre. Das war unser letztes Programm hier, also wo wir wirklich ganz viel A Cappella-Gesang gemacht haben, auch szenisch aufgeführt haben von Berio, Nono, Scelsi, also wirklich ganz moderne Musik. Und 4 Abende hintereinander waren ziemlich gut besucht hier. Und insofern denke ich, dass es natürlich eine Chance hat, dass Zauberflöte und Carmen besser geht, ist ganz, ganz klar. Aber die Hörgewohnheiten entwickeln sich auch und dem müssen wir einfach Raum geben.
Wie ist es mit den Studenten? Was denken Sie? Was macht denen mehr Spaß oder macht es ihnen gleichermaßen Spaß?
Ja, ich glaube, das kann man nicht vergleichen. Also es gibt natürlich immer Studierende, die eine bestimmte Neigung haben zur Moderne oder zum Barock. Ich glaube, es kommt immer so auf den Zeitpunkt auch an. Also in bestimmten Phasen.
Kommt wahrscheinlich auch ein bisschen aufs Stimmmaterial auch
ja,
an.
Ja, genau. In bestimmten Phasen auch tut einfach Mozart der Stimme wahnsinnig gut. Aber ich merke einfach, wir haben jetzt auch einige moderne Projekte gemacht. Auch Wolfgang Riems Eroberung von Mexiko haben wir gemacht. Und alle waren mit dem gleichen Spaß dabei wie bei Narcosi van Tutte. Also da habe ich das Gefühl, unsere Studierenden sind da schon sehr aufgeschlossen, auch der modernen Musik gegenüber und machen das auch. Und es gibt einige, die sich wirklich spezialisiert haben, auch auf die moderne Musik.
Nun werden ja aber Komponisten, die beispielsweise mit ihrem Material zu vermitteln versuchen, zwischen einem klassischen großen Opernduktus, einer Erzähloper und einem Klangmaterial, das anders ist, das neuzeitlich ist, das eigen ist, die werden gar nicht so gerne akzeptiert. Manfred Trojan wird immer wieder vorgeworfen, er sei im Grunde genommen ein konventioneller Erzähler. Ein Moritz Eggert bekommt um die Ohren gehauen, er sei ein populistischer Schmierer. Hingegen andere kleine Opern, wie sie in Kammerszenarien öfter stattfinden, gerade jetzt in München bei der Biennale, die schwirren wie Eintagsfliegen durch die Luft, werden in kleinen Zirkeln bejubelt und tauchen nie wieder auf. Wo ist denn der Ansatz für eine Entwicklung des Genres?
Der Ansatz ist in dem Sinne, dass man den genau definieren kann, gibt es nicht. Es gibt verschiedene Tendenzen, die sich herausbilden und die weitergesponnen werden. Natürlich gibt es die narrative Oper, die Oper, die sich auf ein Stück Literatur stützt. Das Wort Literaturoper muss man ja auch eingrenzen. Natürlich ist auch Verdis Othello eine Literaturoper, aber die ist so weit darüber hinaus gewachsen, dass sie einen eigenständigen Kunstcharakter angenommen hat. Aber Literaturoper ist eben das, was Trojan machen, was Giselher Klebe macht, dass sie bestimmte Stoffe vertonen. Und das kommt beim Publikum auch immer noch gut an, weil das, sagen wir mal, der Einfache ist vielleicht wieder etwas zu abschätzig gesagt, weil der normale Opernbesucher ganz gerne eine Handlung hat. Der ist natürlich überfordert, wenn er von Beat Forer Pharma sieht, wo er in einen Holzkasten gesetzt wird, wo gesagt wird, das ist das Haus der Göttin Pharma, wo alle Geräusche aus der Welt im Weltenraum aufgefangen werden und die Musiker gehen drumherum. Es ist ein hochartifizielles Kunststück. Es wird jetzt wieder in Salzburg aufgeführt, in der Kirche, ohne den Kasten. Das sind natürlich Versuche, die Kunstform Oper, nennen wir das mal so, man kann auch Musiktheater sagen, aber sagen wir ein musikalisches Theater, eine Musik, die mit theatralischen Elementen sich verbindet, weiterzuspinnen. Ob das jetzt Raumklang ist oder so, wie wenn man Nonos Prometheo ist eine Tragödie des Hörens. Ja,
aber es ist doch schon verdächtig, dass sich das ganze Genre dauernd irgendwelche neuen Namen gibt. Mal ist es.
Ja, es ist ja keine Oper mehr in dem Sinne, was der normale Mensch mit Oper versteht. Es ist eine formale Weiterentwicklung von Theater und Musik oder Musik und Theater. Und da muss man diese Entwicklung verfolgen oder die Werke für das nehmen, was sie wollen. Und ich habe auch den Eindruck, dass auch inzwischen, früher waren die Studenten, also zu meiner, als ich noch 30 Jahre jünger war, da wollten sie nichts Modernes waren. Die gingen an die Theaterkasse und wollten für Samstag eine Operettenkarte haben auf Studentenrabatt. Aber ich glaube, die Zeiten sind ein bisschen vorbei. Also ich habe den Eindruck, wenn ich junge Musiker heute sehe, die wollen durchaus auch das Neue, weil ich will nicht nur sagen, weil sie glauben, dass sie damit nach Donaueschingen eingeladen werden, sondern weil das auch irgendwie ein bisschen ihrem Feeling, ihrer ästhetischen Überzeugung entspricht.
Das glaube ich, ist auch das Entscheidende. Ich glaube, dass es gar nicht mehr darum geht, dass man eine überkommene Form, die ihre mögliche gesellschaftliche oder kulturgeschichtliche Relevanz und damit auch Bedeutung und Tragfähigkeit hatte, nachdekliniert oder nachplappert, sondern dass man für eine immer komplexere und unübersichtlichere Form gesellschaftlichen, sozialen oder psychischen Lebens versucht, Entsprechungen zu finden, die sich dem in gewisser Weise mimikriehaft anverwandeln. Und insofern kann man auch gar nicht mehr von Oper reden, sondern es ist ein mehrdimensionales Zeichensystem mit den Parametern Raum und Klang und Körper und Bild, was sozusagen komplexere Zusammenhänge unserer eigenen Wirklichkeitswahrnehmung, die wir ja auch immer schon wiederum als eine Illusion elektronisch enttarnen in einem Medium wie hier, neu definieren. Und ich denke, das ist das Fantastische und das Großartige, das kann nur die Oper und dann in der Authentizität des Hic et Nunc, des Live-Erlebnisses. Insofern ist es die, wie ich finde, avancierteste und auch die bestmögliche Kunstform, um der Totalität menschlichen Bewusstseins gerecht werden zu können.
Wow. Taufen Sie Ihr Institut jetzt um in Werkstatt für die Bildung komplexer Ausdruckspersönlichkeiten mit elektronischer Spezialerfahrung und betriebswirtschaftlichem Grundwissen oder irgend so wie, Frau Rabe?
Nee, glaube ich, braucht man nicht. Ich glaube, wir fahren da mit dem Institut für Musiktheater ganz gut, weil da haben wir ja schon die Wandlung auch gemacht von der Oper zum Musiktheater, weil wir einfach der Szene oder dem darstellerischen Potenzial einen großen Raum geben. Und ich denke, da passt auch sehr, sehr vieles rein. Also auch gerade, wenn man den ganzen multimedialen Bereich mit einbezieht. Und da sind ganz viele Möglichkeiten noch offen. Und das können wir, glaube ich, unter dem Titel machen.
Ich habe ja ein bisschen Angst, dass der Gesang dabei so etwas auf der Strecke bleibt. Nehmen Sie mir die.
Die nehme ich Ihnen total, weil der steht wirklich an der ersten Stelle. Auch hier, auch mit vielem drumherum und Theater und Szene. Aber das ist das Wichtigste. Und ich denke, bei so gerade so einem puren Klangerlebnis, nur Stimme, hört man das auch, welche großartige oder große Wichtigkeit das Ganze auch hat.
Der Intendant und der Kritiker, die stimmen dazu?
Ja, natürlich. Also ich will mal so sagen. Natürlich will ich bei aller Modernität auch mal einen schön gesungenen Bellini hören oder einen Donizetti. Es muss natürlich schon sehr gut gesungen werden. Und es ist immer noch das Belcanto-Singen ein Maß für die Qualität einer Stimme, wie sie gearbeitet ist und wie sie singen kann. Aber wenn man gerade das Stück von Nono hört, Nono ist ein im Grunde genommen ist er ein Belcanto-Komponist. Das ist unglaublich. Ja, genau. Alles, was aus Italien kommt, auch Berio und so, hat immer diese, selbst bei allen exzessiven Steigerungen, immer diese latente Vokalität noch da.
Die ist ganz extrem. Da.
Anders als bei so extremen Neutönern aus Deutschland. Die also vertikal denken, nur noch schrille Harmonien.
Intoleranza demnächst in Würzburg?
Liebend gerne. Unsere Situation, und damit schlage ich einen Bogen vielleicht zum Beginn unseres Gesprächs nochmal zurück, ist natürlich von ökonomischen und politischen Zwängen geprägt. Und bei uns hat die Oper unabhängig jetzt von der Quantität der Zuschauer des zeitgenössischen Repertoires, eben vor allem in der Kammeroper, ihren Platz. Wir haben Uraufführung von Stäbler gemacht. Wir haben Manfred Trojan selbst als Regisseur ans Regiepult geholt für Kammeropern. Wir haben Udo Zimmermann bei uns als Dirigent gehabt. Wir werden in den nächsten Jahren weitere Uraufführungen machen. Aber mit der Kammeroper Intoleranza werden wir nicht stemmen können. Aber vielleicht beim nächsten Haus.
Ja. Oper Zukunft. Wir sind mit unserer Sendung leider am Ende unserer Zeit. Wir haben heute aus der Musikhochschule in Karlsruhe berichtet, uns über das Thema Oper unterhalten. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei den Kollegen des Lernradios, bei den Studentinnen und Studenten für die tatkräftige und kompetente Unterstützung und bei der Opernschule natürlich für das tolle Belcanto.
Dankeschön auch an die Kollegen im Ü-Wagen für die technische Realisation, Alexander Reiseweit und Christoph Stechbart, der auch für den reibungslosen Ablauf in der Regie sorgte. Redaktion Merit Förster und Wolf Löckle. Am Mikrofon verabschieden sich Marlene Reichert.
Jo Geißler, der nochmal auf die Website hinweist, www.nmz.de/taktlos, da können Sie die Sendung nachhören. Und da steht auch noch eine große Videosendung, ein Videoreport, sind 400 Jahre Oper genug.
Ja, und zum Schluss gibt es noch Live-Musik, die Arie Nemico della Patria aus Andrea Chenier von Umberto Giordano, und es singt Sung Ji-jung.